In dieser Folge geht es um einen völlig verstörten Jungen, das Comeback des Jahres und eine schwere Entscheidung. Los geht's! So, Dexter New Blood, die inoffizielle 9. Staffel der Hauptserie Dexter, umfasst 10 Folgen und geht genau 10 Jahre nach dem eigentlichen Serienende weiter. Solltet ihr nicht wissen, was es mit der eigentlichen Serie auf sich hat, dann hört doch gerne bei mir Part 1, denn da gehe ich nochmal ganz genau auf alles, was in Dexter der Hauptserie passiert ist, ein und ihr würdet auf einem guten Stand sein, könnt dann hier zurückkehren und erfahrt dann hier, wie es mit Dexter weiterging. Also, wiedergekehrt oder schon von vornherein im Bilde, wir machen jetzt weiter und behandeln hier Dexter New Blood. Unser allerliebster Lieblingsmörder lebt mittlerweile in der fiktiven Stadt Iron Lake im Bundesstaat New York. New York ist logischerweise nicht fiktiv. Wir haben da einen guten Eindruck davon, dass es in Dexters neuem Zuhause doch deutlich kälter hergeht als in seinem alten in Miami, Florida. In der Hauptserie arbeitete Dexter ja beim Miami Metro PD. Mittlerweile verkauft er Waffen und Messer im US-typischen Kleinstadtladen. Dexter hat eine schicke Holzhütte im Wald und lebt allgemein ein sehr ruhiges Leben. Es scheint so, als hätte Dexter seine Mordlust endlich hinter sich gelassen. Doch ob das alles so bleibt, wagen wir zu bezweifeln und kommen damit zu unserer nächsten Kategorie, den Charakteren. Natürlich bleibt Dexter Morgan als Hauptcharakter auch weiterhin vorhanden. Doch in dieser Serie ist er unterwegs unter dem Namen Jim Lindsay. Dexter gibt wieder sein Bestes, um in der Gesellschaft so wenig wie möglich aufzufallen. Daher hat er auch eine neue Beziehung angefangen. Und seine Partnerin ist ausgerechnet Polizeichefin Chief Angela Bishop. Angela hat auch eine Adoptivtochter im Highschool-Alter. Ihr Name ist Audrey. Audrey ist eine gute Seele, passt jedoch nicht richtig rein, so sagt sie zumindest. Ein weiterer Charakter mit Kind ist Kurt Caldwell. Er ist der Macher der Stadt, doch scheint er seinen Einfluss zu nutzen, um die eine oder andere Sache wieder gerade zu biegen, die ihm nicht so richtig zu passen scheint. Kurts Sohn ist Matt Caldwell. Matt ist eigentlich nicht so wirklich wie sein Vater, zumindest scheint es so. Er ist der Arsch der Stadt. Keiner scheint ihn so richtig zu mögen, doch das ist nicht so schlimm, denn sein Vater kann seine Missetaten ja gerade biegen. Und zuletzt wäre da Molly Park. Molly Park betreibt einen Podcast, einen True Crime Podcast. Podcast sympathisch. Und damit kommen wir auch schon zu unserem Hauptpart, der Handlung. Dexter beginnt einen ganz normalen Morgen. Er nimmt sich sein Gewehr und geht ab in den Wald. Er zielt auf den weißen Hirsch, auf den er oft zielt, doch er drückt nicht ab und zeigt so sich selbst, dass er diese Mordlust endlich hinter sich gelassen hat. Doch eines Tages, als er diesen Vorgang wiederholt und auf den Hirsch zielt, es dann lässt, auf ihn zugeht und ihn sogar fast berühren kann, hört er einen lauten Schuss und der Hirsch ist tot. Natürlich, Matt Caldwell konnte es nicht lassen. Dabei ist diesen Hirsch in diesem Gebiet zu töten sogar eine Straftat. Doch für Dexter bedeutet das so viel mehr. Dieser Hirsch stand für ihn für Reinheit, für seine Mordlust, die er hinter sich gelassen hat. Und dieser Typ konnte es einfach nicht lassen. Der war schon die ganze Zeit der Arsch und Dexter kann sich nicht beherrschen. Also haut er ihm mit dem Gewehr mitten ins Gesicht. Matt kippt um, knallt auf einen Stein, ist ohnmächtig und wird von Dexter mitgenommen. Natürlich. Er bringt ihn in seinen Schuppen, holt die Plastikplane raus, wickelt ihn ein, macht ihn fest, holt sein Messer und ersticht ihn. Dexter ist zurück. Doch damit nicht genug. Sein Tag ist nicht vorbei. Als er wieder nach Hause kommt, ist da schon jemand. Ein Einbrecher. In dieser Kleinstadt? In einer Waldhütte? Wer kann das nur sein? Naja, es ist Dexters Sohn. Es ist Harrison. Ja, richtig. 10 Jahre nachdem Dexter den 5-jährigen Harrison verlassen hat, ist der nun 15-jährige Harrison zurück. Den habe ich euch bei der Charaktervorstellung extra verschwiegen. Dexter sprachlos und unentschlossen. Doch da ist noch jemand, der nun bei ihm ist. Denn in der Originalserie war sein Adoptivvater Harry die ganze Zeit bei ihm. Harry funktioniert wie eine Art Geist. Sein Gewissen, wenn man so will. Doch nachdem Dexter seine Mordlust hinter sich lassen konnte, konnte er auch Harry hinter sich lassen. Doch seither fühlt sich Dexter für den Tod eines anderen Familienmitglieds verantwortlich. Nun ist Harry nicht mehr bei ihm. Nun ist Deborah bei ihm. Und wie zuvor auch Harry, hat auch Deborah eine Meinung, wenn Dexter sich zwischen zwei Dingen entscheiden muss. Deborah ist klar dafür, dass Harrison nur gerettet werden kann, wenn Dexter ihn gehen lässt. Doch letztendlich schafft Dexter das nicht und nimmt Harrison bei sich zu Hause auf. Harrison hat mit Hannah zusammen 7 Jahre lang in Argentinien gelebt. Doch dann starb Hannah an Krebs und Dexter musste zurück nach Florida, nach Miami, wo sein Vater schon längst nicht mehr war. Harrison fühlte sich verlassen. Von Pflegefamilie zu Pflegefamilie. Es war furchtbar, erzählt er. Schließlich fand er einen Brief von Dexter an Hannah, in dem Dexter beschrieb, dass er auf keinen Fall zurückkehren konnte und sie nicht nach ihm suchen sollten. Denn das wäre das Beste. Nur so könnte er die Menschen beschützen, die ihm lieb wären. Denn zu oft musste er feststellen, dass seine Liebsten letztendlich alle starben. Doch Harrison, der das nicht verstand und sich einsam fühlte, machte sich auf die Suche nach Dexter und fand ihn schließlich in Iron Lake. Doch all die Antworten, nach denen sich Harrison sehnt, kann Dexter ihm nicht geben. Und so bleibt die Beziehung zwischen den beiden äußerst holprig. Dexter hat ein weiteres Problem, denn die Polizei ist mittlerweile auf der Suche nach Matt Caldwell. Und sein Haus, das so gut gelegen ist in dem Wald, in dem er verschwand, wird nun als Stützpunkt genutzt. Keine Chance also für Dexter, da noch großartig aufzuräumen. Als die Spur sich jedoch zu verlieren scheint, schaltet sich der Vater von Matt ein. Kurt Caldwell ist nicht damit einverstanden, dass die Suche abgeblasen wird. Und als in dem Wald per Kamera, ja, in diesem Wald befindet sich eine Kamera, per Infrarot festgestellt wird, dass noch eine weitere Person außer Matt Caldwell sich im Wald befand, wird den Polizisten klar, das ist ein Tatort. Nun kommt also mit Molly Park, dem Mary Fucking Kill Podcast, eine weitere Person auf den Plan, die sehr interessiert daran ist, diesen True Crime Fall aufzuklären. Mehr Arbeit für Dexter also, der nun alle Hände voll zu tun hat, seine Spuren zu verwischen. Doch plötzlich lässt Kurt Caldwell, der Vater von Matt, die Suche abblasen, nachdem die Polizei äußert, dass sie nun auch in den allerabgelegensten Orten des Waldes anfängt, nach Matt zu suchen. Laut Kurt hat Matt ihn aus einem Hotel in einer anderen Stadt angerufen und gesagt, er würde sich verstecken, da er den Hirsch angeschossen hat, was an diesem Ort Amerikas eine echte Straftat ist. Äußerst zass, denkt ihr? Ja, das dachte auch Chief Bishop. Also macht diese sich mit unserer Lieblingspodcasterin Mary Fucking Kill auf den Weg, um im Hotel zu prüfen, ob Matt wirklich dort war. Währenddessen versucht sich Harrison mit der Hilfe Audreys in der Schule einzuleben. Doch als sich herausstellt, dass ihre Freunde einen ganz bestimmten Jungen nur mobben, steht Harrison für ihn ein. Da wird Dexter zur Schule gerufen, denn der Außenseiter habe Harrison angestochen. Harrison konnte sich wehren, konnte zurückstechen und damit eine Schulschießerei verhindern. Harrison erzählt, der Außenseiter hätte ihm von seinen Plänen erzählt und als die Polizei genauer in seinen Unterlagen nachguckt, finden sie selbstgemalte Bilder, wie der Junge sich vorstellt, auf seine Mitschüler zu schießen. Nun ist Harrison also der Held. Er hat einen echten Amoklauf an einer Schule verhindert. Doch Dexter, als alter Blutspurenanalyst, erkennt, dass die Geschichte von Harrison nicht stimmen kann. Er erkennt, Harrison muss zuerst gestochen haben und hat sich danach selbst verletzt, um seine Geschichte glaubhaft zu machen. Dexter, der nun verängstigt vor der Vorstellung ist, sein Sohn könnte einen dunklen Begleiter haben, so wie er selbst, findet in Harrisons Sachen dasselbe Modell von Messer, mit dem auch seine Mutter, Rita, damals vom Trinity Killer ermordet wurde. Und Dexters allerschlimmste Befürchtungen scheinen wahr zu sein. Als Dexter Harrison konfrontieren will, wird dieser sauer. Er sagt, sein Vater würde ihm nicht glauben, was ja auch der Wahrheit entspricht. Und damit hat Dexter auch völlig recht. Wie auch immer, Harrison ist so wütend, dass er einfach verschwindet. Da kommt ihm die nächstgelegene Party seiner Freunde doch gerade recht. Also geht Harrison dahin und nimmt alles Mögliche, was ihm angeboten wird. Harrison erleidet dadurch eine völlige Überdosis und landet im Krankenhaus. Im Krankenhaus erfährt Dexter, dass es in letzter Zeit einige Überdosen an diesem Ort gab. Also kann Dexter den Dealer ausfindig machen. Dexter hat sein übliches Betäubungsmittel vom Dorfarzt geklaut und haut dieses nun dem Dealer in den Hals. Doch ausgerechnet an diesem Moment kommt auch die Polizei an. Diese Polizei scheint nicht so unfähig zu sein wie das Metro Police Department in Miami, ehrlich gesagt. Also muss Dexter improvisieren und schlägt den Typen K.O. So sieht das alles viel eher aus, als wäre Dexter einfach ein besorgter Vater, der in diesem Moment völlig durchdrehte. Der Dealer ist nun also in Polizeigewahrsam. Dexter kann jedoch den Hersteller der Drogen ausfindig machen. Er schnappt ihn sich, wickelt den Raum in Plastik und gerade als er ihn erstechen will, ist schon wieder die Polizei vor Ort. Meine Güte, wie gut sind die denn? Also muss er auch diese Tat irgendwie vertuschen. Schnell haut er dem Bewusstlosen eine Menge Drogen rein. So sieht es aus, als wäre er einfach an einer Überdosis gestorben. Er kann verschwinden und hat auch diese Tat erfolgreich vertuschen können. Fürs Erste. Nachdem Chief Bishop und unsere Lieblingspodcasterin im Hotel von Matt ankamen und dort erkennen, dass Matt niemals da war, ist auch ihnen bewusst, okay, Kurt Caldwell verheimlicht etwas. Da Chief Bishop schon in der Stadt ist und nicht mehr in ihrem Dorf, nimmt sie an einer Polizeikonferenz teil und in dieser Konferenz trifft sie ausgerechnet Angel Batista. Die beiden kommen ins Gespräch und aus mir völlig unerfindlichen Gründen erwähnt Batista seinen alten Freund, der im Hurricane starb, Dexter Morgan. Und außerdem, dass er einen Sohn hat, namens Harrison. Zurück in ihrem Dorf erzählt Audrey ihrer Polizeimutter, dass der völlig high gewesene Harrison erwähnte, sein Vater sei ein Lügner und sein Name wäre gar nicht Jim Lindsay. Wow, also das nenne ich mal Zufälle. Also sucht Chief Bishop im Internet nach Dexter Morgan und findet ein Bild. Und ihr wird klar, dass alles stimmt. Jim Lindsay ist Dexter Morgan. Als sie Dexter damit konfrontiert, erzählt der ihr überwiegend die Wahrheit. Seine Schwester, seine Ehefrau, alle wurden ermordet. Und er wollte einfach einen Neustart. Doch von nun an bleibt sie Dexter gegenüber äußerst misstrauisch. Doch was passiert eigentlich mit unserer Podcast-Kollegin Mary Fucking Kill? Diese will selber den Fall lösen und interviewt daraufhin Kurt Caldwell. Dexter schafft es, dieses Gespräch aufzunehmen, also weiß er auch, wohin die beiden als nächstes verschwinden. Denn Kurt erzählt Mary Fucking Kill, sein Sohn wäre die ganze Zeit in seiner Hütte und er würde ihr das beweisen, sie solle nur mitkommen. Dort angekommen wird aber überdeutlich, hier stimmt was nicht. Die Hütte ist völlig abgelegen, von jedem Stromnetz abgeschnitten, diese Hütte schreit einfach nach. Hier wirst du nie wiedergefunden. Doch zum Glück ist Dexter ihnen gefolgt und kann sie unter falschem Vorwand aus dieser Situation befreien. Inzwischen kann Chief Bishop in einer Höhle eine Leiche finden. Dies nimmt sie besonders mit, denn es ist die Leiche ihrer schon lang verschollenen alten Freundin. Könnt ihr euch noch erinnern, als Kurt Caldwell am Anfang die Suche nach seinem Sohn abließ, als die Polizei begann, auch Höhlen im Umkreis des Waldes zu durchsuchen? Nun ja, diese Leiche in der Höhle wies DNA-Spuren von Kurt Caldwell auf. Und nun ist klar, die Morde, die seit langer Zeit an diesem Ort begangen wurden, an jungen Frauen, die plötzlich verschwanden. Kurt Caldwell ist nun der Hauptverdächtige. Doch nachdem er festgenommen wurde, kann Kurt Caldwell alles auf seinen Vater schieben. Die DNA zwischen Vater und Sohn ist zu ähnlich und Chief Bishop muss ihn wieder freilassen. Kurt Caldwell weiß außerdem, dass Dexter es war, der seinen Sohn Matt Caldwell ermordet hat. Es stellt sich raus, dass Matt Caldwell eine Operation hatte, bei der ihm Titanschrauben eingesetzt wurden. Und Titan verbrennt nicht. Das bedeutet, als Dexter die Leiche verbrennen wollte, ließ er die Titanschrauben zurück. Also setzt Kurt Caldwell seinen Kollegen auf Dexter an, der es sogar schafft, ihn zu kidnappen. Doch Dexter kann sich befreien und ersticht ihn. Derweil ist Harrison immer noch sauer auf seinen Vater, der er ihm ja nicht geglaubt hat. Also nutzt Kurt Caldwell die Chance und gibt ihm genau das, wonach er so lange gesucht hat. Die Vaterfigur, die Harrison so dringend brauchte. Kurt Caldwell nimmt ihn mit zum Baseballtraining. Beide haben viel Spaß zusammen. Er lädt ihn sogar mit zu ihm nach Hause ein, damit sie gemeinsam essen können. Und alles läuft gut, bis Kurt Caldwell sein Mörderoutfit anzieht, sein Gewehr holt und Harrison nach draußen schickt. Er will auf ihn schießen. Doch Harrison soll vorher wegrennen. So macht Kurt Caldwell das immer, mit all den Mädchen, die verschwunden sind und die er letztendlich ermordet hat. Das scheint ihm wohl den Kick zu geben. Doch in letzter Sekunde kann Dexter mit seinem Auto eingreifen. Er fährt genau zwischen die beiden, sodass Kurt Caldwell fliehen muss und sein Sohn vorerst gerettet ist. Auf der Fahrt nach Hause entschließt sich Dexter nun endlich, Harrison die Wahrheit zu sagen. Er erzählt ihm über seine Vergangenheit, wie Harry ihn zum Kodex brachte, und dass er einen dunklen Begleiter hat, genau wie Harrison. Daraufhin erwidert Harrison, Dexter mache die Welt also besser, indem er die Mörder verschwinden lässt. Ja, das ist die positive Sicht auf das Ganze. Und auch Dexter scheint überrascht, wie gut Harrison das alles aufzunehmen scheint. Dexter ist sogar so glücklich, dass er Harrison mitnimmt, um Kurt Caldwell endgültig zu erledigen. Als sie ihn zusammen gefangen nehmen können und in seine mörderische Unterkunft bringen, ein Ort wie ein Bunker, in dem er all seine Opfer wie Schaufensterpuppen ausstellt, unglaublich makaber. Also schaut Harrison genau zu, wie Dexter Kurt Caldwell endgültig ersticht. Zusammen werfen die beiden die Leiche ins Feuer und Dexter scheint endgültig am Ziel angelangt zu sein. Sie sind zusammen, sie sind glücklich und Harrison weiß die Wahrheit und verstößt ihn trotzdem nicht. Doch Chief Bishop bleibt weiterhin misstrauisch. Sie erkennt, dass sowohl der Drogendealer als auch sein Kollege Nadeleinstiche am Hals haben. Der Drogendealer sagt ihr, dass er Dexter gewesen, kurz bevor er ihn geschlagen hat. Und aus mir etwas schleierhaften Gründen erkennt sie außerdem, dass da doch in Miami ein Mörder war, ein Serienmörder, der immer die Nadel benutzt hat, bevor er sie fesselte und tötete. Der Bayhaber Metzger. Und als sie den Podcast unserer Lieblingspodcast-Kollegin Mary Fucking Kill hört, in der sie in der Folge des Bayhaber Metzgers erwähnt, dass James Stokes vielleicht gar nicht der Mörder war, ist sie schließlich bereit für drastische Schritte. Während ihrer gefakten Weihnachtsparty nimmt sie ihn fest und bringt ihn aufs Revier. Und als Chief Bishop dann noch ihren Kollegen Angel Batista anruft und ihm sagt, dass Dexter Morgan lebt, sagt dieser ihr, er hätte noch alle Unterlagen von der damals getöteten Maria LaGuerta, die schon lange vermutet hat, dass nicht James Stokes, sondern Dexter Morgan der Bayhaber Metzger wäre. Ist Chief Bishop sich endgültig sicher, Dexter Morgan ist der Bayhaber Metzger. Als Dexter von ihr erfährt, dass Angel Batista mit all den Unterlagen auf dem Weg nach Iron Lake ist, wird ihm klar, ab hier wird es nun wirklich schwer, sich aus dieser Lage zu befreien. Dexter würde nach Florida ausgeliefert werden und dort angeklagt. Darüber hinaus hat Florida die Todesstrafe. Nun ist der elektrische Stuhl, vor dem Harry Morgan ihn immer beschützen wollte, so nah wie nie zuvor. Dexter weiß, er muss fliehen. Also erzählt er Chief Bishop von all den Leichen, die Kurt Caldwell auf dem Gewissen hat und auch, wo sie zu finden sind. Sie, die persönlich so eingebunden ist, da ihre Kindheitsfreundin eine der Opfer war, stürmt sofort los, um dieses zu überprüfen. Also hat Dexter auf dem Revier nur noch einen Aufpasser, der gleichzeitig der Football-Coach und offenbar ein guter Freund von seinem Sohn ist. Doch Dexter hat keine Wahl. Um zu entkommen, legt er auch ihn um. Auch wenn dieser ein wirklich guter Mensch war und überhaupt nicht in den Kodex von Harry reinpasste. Dexter trifft Harrison und sagt ihm, sie müssten nun auf der Stelle verschwinden. Doch Harrison erkennt, wo ist eigentlich sein Coach, / Polizist? Der würde Dexter nie einfach so gehen lassen. Damit scheint für Harrison eine rote Linie überschritten zu sein. Sein Coach war ein Unschuldiger, ein guter Mensch, kein Mörder. Damit ist Dexter für ihn niemand, der die Welt verbessert, sondern einfach jemand, der die Lust am Töten hinter fadenscheinigen Gründen versteckt. Und Harrison sagt Dexter, er müsse sich stellen, auch wenn klar ist, dass das für Dexter den elektrischen Stuhl bedeuten würde. Dexter erwidert, dass er das nicht tun könne und will zumindest alleine gehen. Doch Harrison hat andere Pläne. Dexter soll endlich erkennen, was er getan hat. All die unschuldigen Menschen, die wegen ihm gestorben sind. Und er zielt mit der Waffe auf seinen Vater. Mit der Waffe, die er von ihm geschenkt bekam. Dexter wird klar und akzeptiert, dass er ein Monster ist. Und bittet Harrison daraufhin, ihn zu erschießen. Und Harrison drückt wirklich ab. Dexter ist tot. Harrison setzt sich ins Auto und verschwindet. Und damit endet Dexter New Blood. So, eine Ära geht zu Ende. Das war die Handlung zu Dexter New Blood. Und was soll ich sagen? Das Ende der Hauptserie war enttäuschend. Also haben sich die Macher gedacht, gut, wir machen eine neue Serie, wo es darum geht, das Ende zu verbessern. Und was soll ich sagen? Hätten sie es mal gelassen. Für mich persönlich ist dieses Ende sogar noch schlimmer als das der Hauptserie. Beim ersten Schauen war ich irgendwas zwischen sprachlos und enttäuscht. Und nun, nach dem zweiten oder dritten Mal schauen, ist es nur noch ein Kopfschütteln. Aber die Tatsache, dass Dexter 8 Staffeln lang über Jahre in einer Miami Metro Police Department Gruppe nicht entdeckt werden konnte, dann aber vom Kleinstadtkommissar in kürzester Zeit hochgenommen, wow. Und dann letztendlich von seinem eigenen Sohn erschossen zu werden, den, für den er echt viel getan hat. Natürlich, am Ende hat er nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Er hätte ihn nicht allein lassen sollen. Aber wir haben ja auch erkannt, dass es ihm äußerst schwer gefallen ist. Er hatte also immer das Beste im Sinn. Wenn ihr ihn also unbedingt sterben lasst, dann lasst ihn doch irgendwie mit Kurt Caldwell sterben. Die bekämpfen sich gegenseitig, er versucht seinen Sohn zu retten. Irgendwie sowas, klar, das ist kitschig, aber ich finde die Tatsache, dass am Ende sein Sohn der Schuldige ist, der alles beendet, das macht für mich die ersten 4 Staffeln, diese ganze Story rund um Rita, total kaputt. Dexter, der begonnen hat ohne Gefühle, der das alles gar nicht wirklich verstehen konnte, entwickelt sich im Laufe der Serie zu einem Menschen mit Gefühlen, mit Vaterschaftsinstinkten, all diese Sachen. Und dann ist es das, was ihn am Ende erledigt. Das zerstört für mich total die Charakterentwicklung. Das bedeutet ja, dass er überlebt hätte, wenn er der kalte Stein vom Anfang geblieben wäre. Das heißt, die Charakterentwicklung hat ihm letztendlich geschadet? Nee, das gefällt mir nicht. Wenn ich mir völlig frei ein Ende hätte wünschen können, dann vielleicht, dass Harrison ihm hilft, seinen dunklen Begleiter zu überwinden. Aus welchen Gründen auch immer, wäre mir einfach lieber. Und wie gesagt, wenn ihr ihn unbedingt sterben lassen wollt, weil ihr kein Happy End wollt, alles klar, ist auch okay, aber dann bitte im Kampf und nicht so ein Quark. Ganz abgesehen vom Ende hat die Serie einige Logiklücken. Beispielsweise wird am Ende gar nicht erklärt, dass unsere Lieblingsfreundin Mary fucking Kill gestorben ist. Sie taucht halt einfach in Matt Caldwells kranker Anstalt da auf und ist da halt. Erst wird ihr relativ viel Screentime gewährt, obwohl das eigentlich gar keinen Mehrwert für die Serie gehabt hätte. Und dann verschwindet sie einfach so spurlos und taucht dann kommentarlos als Leiche wieder auf. Fühlt sich ziemlich unsauber an. Aber das größte Mysterium bleibt natürlich, wie Dexter letztendlich geschnappt wurde. All diese Zufälle, die Chief Bishop dazu verleitet haben, Dexter überhaupt zu verdächtigen, sind einfach so dermaßen weit hergeholt. Ich meine, sie trifft Batista bei dieser Konferenz. Okay, das kann ja vielleicht noch passieren, auch wenn die USA sehr groß sind und das ausgerechnet Miami und jemand aus New York zusammentreffen. Das ist jetzt nicht gerade um die Ecke, aber gut, das nehmen wir noch hin. Aber dass Batista dann völlig aus der Luft gegriffen Dexter erwähnt und auch, dass Dexter einen Sohn namens Harrison hat, ich meine, warum denn? Ohne diesen, nennen wir ihn Zufall, wäre nie irgendwas aufgeflogen. Damit ist für mich der ganze Rest der Story so unwirklich gewesen, das ist einfach echt schade. Nun gut, lassen wir auch mal was Gutes an der Serie, denn so katastrophal, wie sich das hier gerade anhört, fand ich sie natürlich nicht. Zum Rating kommen wir gleich, denn dieses typische Dexter-Feeling, das hat mir die Serie doch schon verschaffen können. Ich konnte wieder mitfiebern, ich habe mich gefragt, wie er sich rausredet aus all diesen Situationen, aus seinen Morden und all dem. Bis auf die katastrophale Darstellung von Deborah, die nur dazu da war, um Dexter zu beleidigen und anzuschreien, fand ich es ansonsten echt wieder cool, seine Gedanken hören zu können. Das lässt einem den Charakter noch viel, viel näher wirken. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich einfach dabei bin. Ich glaube, wenn ich eine Serie drehen würde, dann wäre das das erste Element, was ich einbauen würde. Das gibt einem echt viel als Zuschauer. Aber nun gut, kommen wir langsam zum Ende und kommen wir damit zum Rating und meinem All-Time-Ranking. Und ohne viel herumzulabern, bekommt Dexter New Blood ein Rating von... 7,8. Ja, das ist deutlich weiter unter der Originalserie, aber die Gründe habe ich ja gerade aufgezählt. Die relativ schwachen Charaktere, das... fast katastrophale Ende, aber vor allem diese super unwahrscheinlichen Zufälle, die ganze Story überhaupt erst ins Rollen gebracht haben, das war für mich zu viel und damit steht diese Serie bei einer 7,8 und damit auch Platz 2. Das klingt natürlich super, wenn man bedenkt, dass es nur 2 Folgen bisher waren, dann ist es natürlich nicht so gut. So, und damit haben wir es auch. Eine neue Folge jeden Mittwoch und ich kann euch jetzt schon sagen, die nächste Folge wird ein richtiges Brett. Ohne Pit. Falls ihr mir helfen wollt, dann hilft mir jede Bewertung auf jeder Plattform, auf der ihr diesen Podcast hört, damit ich mehr und mehr Zeit in diesen Podcast investieren kann. Vielen, vielen Dank für alles und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Nee, jetzt lass mich mal in Ruhe.